davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah. Hallo, hallo, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Unseren heutigen Gast habe ich kennengelernt, als es um Texten ging, um gute, saubere Reime. Und es hat mich damals wirklich beeindruckt und auch ein bisschen in eine Schockstarre versetzt, weil ich gedacht habe, wow, das werde ich nie hinbekommen. Dann hat er mir kurz vor dem Podcast ein Buch geschickt, in dem er eine Geschichte beschreibt, wie seine Songs bei der Sendung mit der Maus gelandet sind. Die ist wirklich lustig und vielleicht kommen wir darüber auch noch ins Gespräch, weil ich glaube, heute würde das niemals wieder so passieren. Was auch noch deutlich wird in dem Buch, dass viele seiner Lieder nicht mehr auf CD erhältlich sind, sondern er verweist immer wieder auf Streamingportale und dass seine Lieder nun dort zu finden sind. Auch das finde ich ein spannendes Thema, weil es ja auch bei uns oft um Alben und CDs geht. Ich sage herzlich willkommen, Klaus W. Hoffmann.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Matthias.
Hallo Lucia, das hast du wieder schön gemacht. Und was mir dabei noch auffiel, ist, dass wir im letzten Jahr ja einige Geburtstage gewürdigt haben, schon im Podcast. Zum Beispiel Friedrich Wahle ist 80 geworden, zum Beispiel Rolf Zukowski ist 75 geworden, aber einen 75. haben wir überhaupt nicht gewürdigt. Und das war der eben von Klaus, der ist auch 75 geworden
wow.
Im letzten Jahr.
Wow.
Das zeigt auch, wie lange er eigentlich schon dabei ist. Wir haben mit Rolf Zukowski über seine Biografie gesprochen, die er vorgelegt hat zum 75. Wann kommt denn deine, Klaus?
Ja, ich habe die Biografie noch nicht in Angriff genommen, aber...
Aber die kommt noch.
Ich dachte, ich muss mal sehen. Das dürfte kein Problem sein, aber es ist immer äußerst schwierig, sich an bestimmte Daten zu erinnern und an bestimmte Ereignisse oder die Daten den Ereignissen zuzuordnen. Aber ich müsste mir die Mühe dann mal machen. Aber so eine kleine Biografie, die zu verschiedenen Liedern passt, habe ich ja herausgegeben beim Musikverlag meiner Frau und das ist eben das Buch Meine beliebtesten Lieder und ich habe dann geschildert, wie die entstanden sind und wann die entstanden sind und jedes Lied hat sich auch so eine gewisse Geschichte entwickelt.
Ich muss sagen, deine Lieder haben mich ja früh begleitet und sind so was wie meine, zählen auch zu meinen Patenliedern. Also als ich losgezogen bin in den ersten musikalischen Früherziehungskursen und so, habe ich viele deiner Lieder auch benutzt und das waren das für mich immer wertvolle Fundstücke. Und jetzt habe ich dieses Buch von dir gesehen und da fehlt mir natürlich einige Hits. Also du hast meine beliebtesten Lieder geschrieben, aber mir fehlte zum Beispiel, mein Lieblingslied ist ja immer noch der kleine Rudi Rund. Das fand ich ja, ist für mich auch heute immer noch ein geniales Kinderlied, wo so die Hierarchie in der Familie auf so ganz einfache Weise hinterfragt, umgestürzt und dann aber doch wieder gelöst wird. Dann fehlte mir die Geburtstagsparty im Bäckerladen.
Im Bäckerladen findet eine Party statt, weil der Schokoladen-Nikolaus Geburtstag hat. Er steht seit 3 Jahren im zweiten Regal. Es will ihn keiner kaufen, doch das ist ihm egal. Die Stimmung ist toll, jeder tanzt so gut er kann. Die Kaffeemaschine gibt den Rhythmus an. Die Brote machen eine Polonaise durch den Raum und der Apfelkuchen träumt von einem Apfelbaum.
Ein ganz spannendes Lied, weil das so unglaubliche Wege genommen hat. Also ich glaube, es ist mittlerweile, wird es ganz viel noch gesungen, aber fast so als Weihnachtslied oder als Adventslied, was zumindest in deiner ersten Version gar nicht so gedacht war. Dann war eins der meiner Lieblingslieder Oma Krause.
Ah ja.
Oma Krause packt das alles richtig an.
Ja.
Sie amüsiert sich nur so gut sie eben kann. Und mein Lied, was ich auch immer gespielt habe in den Kindergruppen, war Spiel mal was mit mir.
Ja. Meine Frühwerke.
Ja, also. Ja. Genau, ich hatte so ein Buch, Spielmobil hieß das, glaube ich.
Genau, ja.
Wo ich
beim Pläne-Verlag erschienen
wo ich die alle, ja. Wo ich die alle rausgeholt habe.
Ja.
Und die haben mir jetzt natürlich in deinen größten Hits gefehlt.
Ich bringe dich aus dem Konzept, Matthias, aber für mich waren meine Hits waren dabei in dem Buch. Für
genau,
mich war das,
bevor du die jetzt aufzählst, möchte ich Klaus noch eine Frage stellen.
Okay.
Und zwar, Klaus, was haben Pele Mele, Simone Sommerland, Martin Pfeiffer, Reinhard Horn, David Bayer, Vicky, Frankie und Friends, Sebastian Bach, Ellen Strauß-Wallisch, Klaus Neuhaus, Ferry und Klaus W. Hoffmann gemeinsam? Hast du eine Vermutung?
Also, ich will mal eine rausgreifen. Ferry hat auch so einen skurrilen Humor, wenn er textet, finde ich. Und Ähnliches entdeckt man dann auch in meinen Texten. Und mit Klaus Neuhaus habe ich gemeinsam, dass ich einige Produktionen auch mit ihm gemeinsam gemacht habe. Wir haben also unsere Lieder dann als Duett gesungen und die auch im Tonstudio damals für den Patmos Verlag eingespielt. Also das sind die beiden, die mir im Moment von denen einfallen.
Okay, die Lösung ist, alle haben sie Coverversionen von dem Song »Wenn der Elefant in die Disco geht«
ja.
aufgenommen und veröffentlicht. Also wenn man da mal auf die Suche geht, ist das, vermute ich mal, dein meistgecovertes Lied.
Genau.
Das ist natürlich auch in dem Buch meiner allerbesten Kinderlieder drin.
Genau, aber das habe ich vorher überhaupt nicht gekannt.
Ja,
zum Beispiel zu mir hat es nie den Weg gefunden. Bei mir war es das Lied über die Gefühle und Im Land der Blaukarierten. Das habe ich in der Kita schon gesungen mit den Kindern und ich fand es dann so lustig, als ich mich jetzt mit dir beschäftigt habe, dass ich rausgefunden habe, dass das Lied von dir ist. Weil wenn man die Sachen in der Kita macht, dann weiß man ja oft nicht, von wem die sind. Und das waren so Lieder, die mich berührt haben und begleitet haben.
Ja. Wenn der Elefant in die Disco geht, weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht? Ganz gemütlich setzt er einen vor den anderen Schuh und schwingt seinen Rüssel im Takt dazu. Eins, zwei, drei und vier. Der Elefant ruft, kommt und tanzt mit mir. Fünf, sechs, sieben, acht. Und alle haben mitgemacht.
Das Lied von den Gefühlen ist auch das zurzeit meist gestreamte, wie man so schön sagt. Und dann kommt das Lied vom Elefanten in der Disco und dann so als Nummer drei bei den Streaming-Plattformen dann auch noch das Lied vom Anderssein, also Im Land der Blaukarierten.
Wenn ich glücklich bin, weißt du was? Ja, dann hüpf ich wie ein Laubfrosch durch das Gras. Solche Sachen kommen mir so in den Sinn, wenn ich glücklich bin, glücklich bin.
Und der Wasserhahn, der musikalische Wasserhahn?
Ja, der kommt so als vierter, fünfter Song noch dazu. Und ja, was fallen mir da noch für Songs ein, die auch so sehr beliebt geworden sind? Natürlich die Geburtstagsparty im Bäckerladen.
Ja, das ist ja so spannend. Also ich kenne das auch noch weiß nicht, war das auch auf der LP drauf, wo Wenn der Elefant in die Disco geht drauf ist?
Genau.
Ja. Und da war es aber so ein Rock'n'Roll, wo es tatsächlich darum ging, dass so ein Bäckerladen zum Leben erwacht.
Ja.
Stutenkerle machen eine Tortenschlacht und sowas.
Ja, dieses Album haben wir damals aufgenommen, 82 war es, glaube ich, mit einer Band, die Cochise hieß. Pit Bulle war damals einer der Musiker von Cochise. Und die spielten so eine Art Folk-Rock und die Aufnahme haben wir dann gemeinsam gemacht.
Pit Bulle von Caribuni, schönen Gruß.
Von mir auch.
Ja, von mir auch natürlich, Pit.
Um nochmal zur Geburtstagsparty im Bäckerladen zu kommen. Wenn man heute in Kindergärten geht, dann findet man oft ein Lied, das heißt dann Schokoladen-Nikolaus. Und da ist dann irgendwie dieses Lied. Irgendwie muss sich das weiterentwickelt haben.
Ja, ich habe nochmal eine andere Version, eine ähnliche, geschaffen. Da geht es dann auch um Sachen, die auf dem Nikolausteller liegen, die dann wissen, dass sie bald gegessen werden und die dann nochmal richtig Stimmung machen und so Endzeitstimmung für diese Sachen. Also das entspricht eigentlich so meinem skurrilen Humor, der sich durch manche Songs zieht.
Ich fände es ja viel spannender, also ich bin ja noch nicht ganz so lang dabei, ich finde es viel spannender, bei welchen Liedern, die du geschrieben hast, hast du gedacht, yeah, das ist so richtig cool, das wird bestimmt super ankommen und also ist dann eher in der Schublade gelandet, hat nie irgendjemand entdeckt. Und dann gibt es ja Lieder, wo man so nebenbei vielleicht macht, wo so einfach durchrauschen, die dann aber total viel gehört werden und zu einem Hit werden. War das bei dir immer so, dass du gesagt hast, die Songs, die haben es drauf, die werden ein Hit und es war dann auch so? Oder war es manchmal auch ganz überraschend?
Das war wirklich überraschend. Ich glaube, man kann keine Hits von der Stange produzieren, das ist nicht möglich. Also beim Lied Wenn der Elefant in die Disco geht, habe ich einfach nur ein Erlebnis gehabt mit meiner damals 5-jährigen Tochter auf einer kanarischen Insel. Und das war dann bei einer Kinderdisco und meine Tochter war etwas enttäuscht damals und meinte, ich dachte immer, da machen auch Tiere mit. Und dann habe ich ihr dieses Lied geschrieben und ich habe niemals daran geglaubt, dass das Lied mal so erfolgreich werden würde. Also das kann man, glaube ich, nicht einschätzen. Das ist kaum machbar. Aber es gibt schon Songs, da habe ich mich dann gefragt, warum sind die nicht erfolgreicher geworden? Zum Beispiel mein Lied von den starken Kindern. Wir sind die starken Kinder in der Schule oder in der Kita und zu Hause und ich frage mich, warum das Lied, in dem es auch darum geht, dass Lernen Spaß macht, dass Mathe Spaß macht und Deutsch und sowas, dass das nicht erfolgreicher geworden ist. Das war jetzt die Antwort auf deine Frage.
Wir sind die starken Kinder.
Und 2 und 3 und 4 in der Kita könnt ihr spielen, lernen, dies und das mit Freude und mit Spaß.
Also ich finde, das ist ja so ein Thema, das einen begleitet und jedes Lied ist ja ein Schatz und wertvoll und man hat aber trotzdem ja immer so ein Gefühl und dann ist es eben oft so, dass nicht die Lieder wahrgenommen werden, die man selber als so absoluten, oder siehst du es anders, Matthias?
Nee, das ist schon ganz unterschiedlich, was jetzt dann großen Erfolg hat und was nicht. Das kann ich auch vorher nicht bestimmen. Wobei eben bei dir, Klaus, ist es noch ein bisschen anders, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, als ich so losgegangen bin und mit Kinderliedern angefangen habe zu arbeiten, also mit Kinderliedern von Fremden und mich umgeguckt habe und gesucht habe, da fandst du eine Handvoll Leute, die Kinderlieder gemacht haben oder vielleicht 2 Hände voll damals. Also es war so Ende der 80er Jahre, da war das noch sehr übersichtlich und da gab es eben auch Sachen, die ein bisschen braver waren und da gab es auch Sachen, die ein bisschen engagierter waren, sage ich mal. Und so bin ich damals auf deine gestoßen. Also es gab noch gar nicht, heute findest du ja Tierlieder ohne Ende, auch Tiere in der Disco oder Tiere, die Hip-Hop tanzen und Tiere, die dies machen und jenes machen. Damals war das wirklich noch absolut neu, dass man diese Begriffe Tiere und Disco überhaupt zusammenbringt in einem Lied. Und das ist deutlich für Kinder gemacht. Das war wirklich eine ganz neue Idee. Und dann mit so einer Cochise-Hintergrund da, mit so einem neuen Arrangement, wie man es auch nicht kannte, das war schon was Besonderes. Und die Frage, du hast ja damit im Grunde schon Mitte der 70er Jahre angefangen. Da war ja eigentlich auf diesem ganzen Feld noch weniger.
Genau.
Wie bist du darauf gekommen, das zu tun? Du warst ja eigentlich, kamst ja aus einem ganz anderen beruflichen Umfeld. Du warst ja irgendwie EDV-Fachmann oder.
Ja, ja, ich war damals Informatiker.
Ja.
Und ich wohnte im Dortmunder Westen mit meiner damaligen Frau und im Dortmunder Westen in einem Vorort. Und mein Nachbar war der Chef des Pläneverlages.
Ach so.
Und der Chef des Pläneverlages.
Das war wer?
Hieß Wolfgang Frickenhaus.
Ah ja.
Er hat damals den Pläneverlag aufgebaut und hat auch dann versucht, eine Konzertagentur und auch ein Kinderlabel zu gründen und fing mit den Kinderliedern an 1973 mit der ersten Produktion mit Christiane und Friedrich, also Fritz Fahle und seine damalige Mitsängerin Christiane Knauf. Und das Album hieß Die Rübe.
Mhm.
Ja, und daraufhin hat der Pläne Verlag eine Konzertagentur gegründet und hat auch Künstler, die für Kinder geschrieben haben, vermittelt. Und der Wolfgang Frickenhaus kannte mich als einen, der Folksongs sang und auch mal mit 16, 17 in einer sogenannten Beatband gespielt hat und so. Und er wusste auch, dass ich Folksongs covere von Bob Dylan und so. Und er meinte, ich könnte doch sicherlich auch Kindersongs singen. Er will das Programm erweitern. Und dann fragte er mich, ob ich Lust hätte, sowas zu schreiben.
Weil ihr so nachbarschaftlich abends am Grill gesessen habt,
genau,
und Lieder gesungen habt.
Richtig. Und dann fragte er mich, ob ich Lust hätte, auch sowas zu machen wie der Fritz Fahle. Den kannte ich vorher auch schon, denn den habe ich zum ersten Mal bei den Essener Songtagen 1968 getroffen. Und da sang der Fritz auch noch keine Kinderlieder. Der sang damals Lieder mit einem Duettpartner, das waren Vertonungen von Heine-Texten und sowas. Ja. Und zum ersten Mal habe ich dann Kinderlieder von Fritz Fahle auf der Burg Waldeck gehört. Da bin ich, glaube ich, so 1971 mal gewesen bei diesem Waldeck-Festival.
Mhm.
Und dort hat er dann ein Kinderlied vorgestellt und meinte, er wollte auch noch mehr Kinderlieder schreiben. Das hat er, glaube ich, aber nie veröffentlicht. Das war das Lied von Tom Paxton. What did you learn in the school today, dear little boy of mine? Und das hat er dort vorgetragen mit einem deutschen Text.
Mhm.
Und später hat er dann eben 1973 das Album bei Pläne gemacht. Und dann fragte mich eben der Pläne-Chef, kannst du dir vorstellen, Kindersongs zu schreiben? Und da habe ich gesagt, ja, meine Tochter ist jetzt ein Jahr alt, 1974 war das.
Mhm.
Und ich hätte schon große Lust, sowas zu machen. Und Vorbild war jetzt nun nicht die Rübe für mich, sondern ich fand die Lieder vom Gripstheater ganz toll.
Mhm.
Doof geboren ist keiner und sowas. Und dieses Album war damals schon nicht bei Pläne erschienen, sondern bei einem anderen Label. Und das waren für mich so die Vorbilder dieser Lieder des Gripstheaters, also von Birger Heimann und Volker Ludwig.
Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind?
Genau.
Wir werden immer größer.
Und ich habe dann so versucht, so natürlich, das waren ja so die Ausläufer der Kinderladenbewegung und so Lieder in dem Stil zu schreiben, ohne jetzt natürlich zu klauen bei den Texter und Komponisten des Gripstheaters. Also entstand das und dann haben wir...
Deswegen hat Oma Krause ja auch einen Mieterstreik auf die Beine gestellt.
Ja, ja, ja. Ja, die waren teilweise auch politisch, die Lieder damals. Und wir haben dann 1974 mein Album aufgenommen, mein erstes, Kinderwelt. Und Ich habe damals auch versucht, Kinder mit ins Tonstudio zu nehmen. Ich war, glaube ich, damals der Erste, der das machte, der Kinder aus dem Bekanntenkreis dann, die gut singen konnten, mit ins Tonstudio genommen hat. Denn es gab ja noch kein Album von Rolf Zuckowski und seinen Freunden. Mm. Der ging ja der fing ja erst später an,
77.
Songs zu schreiben. Ja. Und dann haben wir 1974 in Köln dieses Album aufgenommen und mein Chef der Plattenfirma Pläne meinte dann, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt auch ein Duo kreieren? Christiane und Frederik haben wir jetzt, das war die Zeit der Ofarims und so. Nicht? Und da versprach er sich dann auch ein besseres Geschäft, wenn jetzt zum Beispiel da steht mein Vorname und der einer Frau. Ja? Und ich hatte dann auch gleich eine Sängerin so im Kopf und das war die Sängerin einer Dortmunder Folkband und die hieß damals Helga mit Vornamen und dann
gab's Klaus und Helga.
Dann kreierte Wolfgang Frinkenhaus gleich dann den Namen, also Helga und Klaus, also das erste Album, ja. Und ich weiß noch, wir liefen dann in Köln auf. Ich hatte tagsüber im Rechenzentrum als Informatiker in Dortmund zu tun. Und dieser Tontechniker in dem kleinen Kölner Studio, der produzierte nur nachts. Der arbeitete nur nachts. Das hieß also, abends dahin fahren, dann sich die Nacht im Tonstudio vertreiben. Und ich bin, glaube ich, an zwei Tagen dann gleich wieder ins Rechenzentrum gefahren, am anderen Morgen. Ja. Und so haben wir diese Aufnahmen der ersten Songs gemacht. Und ich weiß noch, das Erste, was er dann kritisierte, war meine Stimme. Und er meinte so in seinem Culture Slang, ja, machen wir denn hier eine Dialektaufnahme? Und ich habe dann wirklich gelernt, auch bei Tonstudioaufnahmen so den Ruhrpott-Slang so dann doch in den Griff zu kriegen.
Du bist Ruhrpottler?
Ja, ja, ich bin gebürtiger Dortmunder.
Ah ja.
Und die Dortmunder, die sprechen das R nicht mit und das heißt dann Dortmund. Mm. Nicht? Und da gibt es noch einige andere Schwächen sprachlicher Art.
Und wann hast du dich entschieden, den Informatiker an den Nagel zu hängen und dich auf die Kinderlieder zu konzentrieren?
Das war 1981 und ich hatte bis dahin aber auch schon einige Alben herausgebracht und vor allen Dingen die Ravensburger hatten sich auf meine Lieder gestürzt und es entstanden dort Bücher, die auch heute noch in den Kitas sind, zum Beispiel Wenn der Elefant in die Disco geht. Und diese Bücher, die hatten auch sehr hohe Auflagen und verkaufen sich sehr gut. Und ich habe 4 gemacht bei den Ravensburgern und deshalb war das kein Sprung so ins ganz kalte Wasser. Also, und Wolfgang Frinkenhaus, der immer noch bei Pläne als Chef tätig war, versprach mir dann über die Agentur auch zahlreiche Auftritte. Und die ersten Auftritte, vor allem in den 70er Jahren oder Mitte der 70er Jahre, die waren auch sehr interessant. Ich war dann einmal in der Kölner Sporthalle und Helga und ich machten dann Vorprogramm vor den späteren Blackfoes, die damals noch einen anderen Namen hatten und Kindersongs auch aufgenommen hatten. Und
wir haben uns dann ja so zum ersten Mal kennengelernt oder getroffen, als du mal in Kiel warst, in der zweiten Hälfte der 90er, würde ich sagen, muss das gewesen sein. Ja. Da warst du gerade so sozusagen dabei, dich ein bisschen von der Kindermusik, die mal ein bisschen ruhen zu lassen. Also du hast mir damals, wir haben da zusammengesessen und du hast gesagt, ja, ich schreibe jetzt eigentlich gerade eher so Geschichten und du hast damals so Erstlesegeschichten und sowas angefangen zu schreiben und hast gesagt, ich glaube, im Moment konzentriere ich mich eher mal mehr aufs Schriftsteller- und Autorentum als und lass die Kinderlieder so ein bisschen ruhen. Richtig. Habe ich da so einen richtigen, noch eine richtige Erinnerung?
Ja.
Und jetzt mittlerweile bist du aber wieder bei den Kinderliedern dabei, oder?
Richtig. Ich habe dann etliche Jahre, weil ich der Meinung war, wenn man so etwa 400 Songs geschrieben hat, dann sollte man vielleicht mal etwas anderes machen. Und habe dann auch, das war bedingt auch durch Veranstaltungen, die dann in den Schulen stattfanden und in den Kitas, also kleinere Veranstaltungen, habe ich dann versucht, diese Mischung, diese sogenannten musikalischen Lesungen zu machen. Also Kinderbücher, Texte aus Kinderbüchern, die ich geschrieben hatte, zu mischen mit Liedern. Und das habe ich viele Jahre gemacht, bis vor einigen Jahren noch. Und ich mache es heute noch. Meist sind es dann jetzt Kinderbücher, die meine Frau geschrieben hat, aus denen sie dann liest in Sachsen-Anhalt. Und ich singe dann den einen oder anderen Song dann passend dazu.
Mhm. Und so, aber das so sind auch schon Songs, die du jetzt noch schreibst.
Ich schreibe noch weitere Songs. Ja. Ich habe einige Kinderbücher geschrieben, die ich beim hauptsächlich in den letzten Jahren beim Leipziger Lüchertz Verlag herausgebracht habe. Und das sind auch zwei witzige Bücher. Eins heißt Piraten auf der Nudelinsel. Mhm. Der Titel verrät schon, dass es da sehr skurril zugeht in der Geschichte. Und das andere heißt Der verrückte Zirkus.
Piraten auf der Nudelinsel, da muss ich gleich an das große Spaghetti-Monster denken, dass das Stifter für eine ganze Religion ist. Die Anhänger dieser Religion nennen sich dann Pastafari.
Ja, in dem Buch von den Piraten auf der Nudelinsel werden zwei etwas depperte Typen vorgestellt und die einen Schatz suchen auf einer Insel, die jetzt mit aus Nudelteig besteht, aus Spaghetti und Macaroni, Pflanzen und Bäumen und sowas. Und sie suchen dort einen Schatz. Und der Schatz wird von einem Drachen bewacht. Als sie dann versuchen, den Drachen abzulenken, wollen den Schatz heben, da passiert dann etwas. Und zwar der Drache wird von dem furchtbaren Gesang dieser Piraten dann vertrieben und dann können sie den Schatz heben, aber es ist ein totaler Reinfall, denn diese Insel ist von verschiedenen kleinen Wesen bevölkert und die vor ihnen schon geflüchtet sind, als sie den Weg zum Schatz gemacht mhm. haben. Diese kleinen Wesen haben natürlich schon den Schmuck und all das, was in der Schatztruhe war, geplündert und so ziehen dann die Piraten mit der Schatztruhe wieder zu ihrem Schiff. Und die Schatztruhe enthält eigentlich nur Nudelbuchstaben aus dem Tomatensuppesee. Also eine völlig verrückte Geschichte. Zu dieser Geschichte habe ich dann auch den einen oder anderen Song geschrieben.
Deine Tätigkeit als Schriftsteller hat dich ja dann dazu geführt, dass du mittlerweile im PEN-Verband nicht nur Mitglied, sondern auch im Vorstand bist, wenn ich das
richtig
sehe.
Nein, im Vorstand nicht, aber ich bin schon seit vielen Jahren auch im PEN Mitglied
ja.
und habe natürlich auch an den Versammlungen, an den Jahreshauptversammlungen teilgenommen und habe auch die Sachen erlebt mit Jugel und diese Streitigkeiten. Und
du bist aber noch im PEN und jetzt nicht im PEN Berlin?
Nein, ich bin noch im PEN Deutschland und es hat sich ja dann der PEN Berlin gegründet und im PEN Berlin sind, glaube ich, mehr weniger Schriftsteller als Journalisten mittlerweile. Ne?
Mhm.
Ja, der PEN ist so eine Vereinigung von Schriftstellern und ich bin da eigentlich ganz motiviert, auch weiterhin im PEN mitzuarbeiten. Das kann man auch, ohne dass man im Vorstand ist. Denn es geht darum, dass man Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die aus anderen Ländern, die in anderen Ländern verfolgt werden oder mit Haftstrafen bedroht werden oder schon Haftstrafen hatten, dass man sich für die einsetzt. Und es gibt dann Programme wie Riders in Exile und Riders in Prison. Und Riders in Exile zum Beispiel, das läuft so ab, dass der PEN Wohnungen angemietet hat, eben für verfolgte Künstler aus den verschiedenen Ländern. Und diese Programme unterstützen wir natürlich. Also das ist so ein bisschen so wie bei Amnesty International.
Uns interessiert natürlich, wir sind ja beide Mitglied beim Netzwerk Kindermusik. Du bist, warum du im PEN-Verband bist, aber nicht im Netzwerk Kindermusik.
Ich war ja damals bei der Gründungsveranstaltung dabei. Ich kann mich noch erinnern, da gab es ein Konzert, glaube ich, mit Rolf Zukowski, Fritz Fahle und ich weiß nicht, ob der Detlef Jöcker auch dabei war. Und ich hatte, glaube ich, damals einen Workshop dort. Mhm. Und da ging es um Sinneserfahrungen und sowas, habe ich einen Workshop gehabt. Und dann gründete sich das Netzwerk. Und in Dortmund hatten wir aber schon ein Netzwerk mit Klaus Neuhaus und mit Martin Hörster und einigen anderen Künstlern. Und dann haben wir uns eigentlich auf das Netzwerk konzentriert. Also es war jetzt keine Abneigung gegenüber eurem Netzwerk. Mhm. Ich habe da nie irgendwie Probleme gehabt in der Art. Mhm. Aber wir hatten damals eben dieses Dortmunder Netzwerk und das dann quasi Klaus Neuhaus und Martin Hörster ins Leben gerufen.
Genau, wir hatten.
Darf ich noch eine Frage gleich stellen?
Ich bitte dich darum, lass mich noch kurz einfügen. Wir hatten die Netzadresse kindermusik.de uns gesichert und ihr hattet die, glaube ich, die Adresse kinderlied.de, kann das sein?
Das kann sein, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Das gibt es heute ja nicht mehr, das Netzwerk, das Dortmunder.
Mhm. Aber uns gibt es noch.
Das gibt's. Ja, ich freue mich darüber.
Die Webseite gibt es auch noch.
Ich freue mich darüber, dass ihr so aktiv seid und wirklich so tolle Sachen macht.
In deinem Buch, finde ich, ist sehr präsent, dass viele CDs nicht mehr erhältlich sind, aber dass es eben alle Lieder auf den Streaming-Portalen gibt. Für mich ist es ja total normal, dass alles gestreamt wird. Für mich ist es eher ein mutiger Schritt, eine CD aufzunehmen und zu sagen, ich nehme jetzt nochmal eine CD auf. War das für dich auch so, dass du gedacht hast, wow, jetzt musst du auf die ganzen Streaming-Portale wechseln, du hast nicht mehr die CD, die du verkaufen kannst oder die du bei irgendeinem Verlag-Label unterbringen kannst? Wie war das Gefühl für dich, dann diesen Weg zu gehen und jetzt auch zu sagen, hier, ihr könnt mich streamen?
Ja, ich hätte natürlich gern weitere CDs gemacht. Einige gibt es ja noch im Handel von mir. Argon bietet noch das Album an, Wenn der Elefant in die Disco geht. Und auch noch einige andere. Also es sind noch sogenannte physische CDs von mir im Handel erhältlich. Und irgendwann lief es dann so, dass die Labels davon abwichen, mit einzelnen Kinderkünstlern, es waren dann nur noch wenige, die Alben unter ihrem Namen machen konnten. Bei Argon war es der Fritz Fahle und ich denke, Rolf Zukowski hat immer unter seinem Namen dann Alben veröffentlichen können. Aber ich denke mal, fast alle anderen mussten sich dann damit abfinden, dass ihre Lieder, die schon mal aufgenommen waren, dann auf sogenannten Samplern veröffentlicht wurden. Und das gibt es auch heute noch. Also zahlreiche Lieder von mir sind auf sogenannten Samplern zu hören, die einmal bei meinem Musikverlag, bei meinem damaligen Aktive Musik dann erschienen und auch bei Argon. Und es war aber aus Kostengründen kaum noch ein Label bereit, mit Künstlern wie mich jetzt oder auch vielen anderen ein Album zu machen unter meinem Namen jetzt.
Und, aber was macht das denn eigentlich mit dieser Albumkultur? Also wenn wir mal dieses Cochise-Album nehmen, das ist ja schon ein Werk. Das erste Album oder was so allgemein als erstes Album in dieser Form gesehen wird, war Sgt. Pepper's von den Beatles. Und jetzt hast du zum Beispiel eben dieses Cochise-Album. Wenn jetzt nur noch alles auf Samplern ist und es egal ist, da fällt doch ein Stück Kultur eigentlich weg, oder nicht?
Sehe ich genauso, ja. Aber wir konnten das nun leider nicht beeinflussen. Also ich habe mich natürlich darüber gefreut, dass das Album Wenn der Elefant in die Disco geht 1982 erstmals erschienen, immer noch im Handel erhältlich ist. Mittlerweile hat es, glaube ich, das vierte Cover bekommen. Es wurde immer wieder erneuert und dass es immer noch gekauft wird oder gekauft werden kann. Also ich finde es sehr schade, dass es diese CD, diese Albumkultur in der Art nicht mehr gibt, sondern dass nur noch das meiste, ich habe glaube ich, bei der GEMA gelesen, mittlerweile so circa 80% aller Musik jetzt über Streaming-Plattformen gehört wird. Und ich finde das sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Ich würde gern wieder Alben produzieren, nur da winken nun mal die Labels ab und sagen, ja, einen Sampler machen wir gern, das läuft auch weiter. Ich bin ja jetzt, weil der Musikverlag Aktive Musik ja an Oettinger verkauft wurde, bin ich ja mittlerweile jetzt bei Oettinger Media. Mhm. Ja, und dort ist es ähnlich. Die sind an Samplern interessiert und die können sich natürlich, sie sind interessiert, unsere Lieder weiterhin auf Samplern zu veröffentlichen. Mhm. Und sie können sich bei mir auch bedienen, denn fast alle meine Songs habe ich irgendwann mal digitalisiert und die sind im Grunde alle als MP3-Dateien bei mir in der Mediathek, mhm, auf meinem Mac. Und kurz und gut, wenn jetzt Anfragen kommen, können die im Grunde dann eine dieser Aufnahmen bekommen.
Mhm.
Also ich finde es trotzdem sehr schade, mhm, dass diese CD-Kultur, diese Albumkultur verschwindet.
Ich finde, damit verschwindet auch so ein bisschen diese Geschichte. Also wie du jetzt erzählt hast, ihr seid da nach Köln gefahren und habt nachts aufgenommen. Das verschwindet ja so ein bisschen, weil man heutzutage überall zu Hause aufnehmen kann. Man muss nicht mehr irgendwie in ein Tonstudio fahren und sich nach dem Produzenten richten, sondern das finde ich irgendwie, also ich habe es nicht anders erlebt, aber das finde ich schade. Das ist der Punkt, den ich vermisse. Ich vermisse, dass man nicht mehr ins Tonstudio gemeinsam fährt, solche Geschichten erlebt. Und
Mund?
Das würde ich mir wünschen. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Das ist definitiv mein Wunsch, eigentlich gemeinsam das zu machen und nicht zu Hause bei mir in meinem Keller zu stehen und alleine die Sachen zu singen, Knöpfchen zu drücken und fertig.
Diese ganze Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Wollen wir mal gucken, wo das eigentlich herkommt bei Klaus und uns mal mit seinen Lebensliedern befassen?
Gerne.
Lieber Klaus, du hast angefangen, das fand ich eine schöne Geschichte, die du geschrieben hast. Hast du ja eben auch schon erwähnt, Folksongs zu spielen zur Gitarre. Und hast dir dann irgendwie eine Halterung gebastelt für deine Harp, die du dann dazu gespielt hast, so im Bob Dylan-Style. Und so hast du auch ein bisschen begründet dein erstes Lebenslied, Blowing in the Wind, von Bob Dylan gesungen. Du hast damals American Folk Songs gecovert. Du meinst sicherlich so die neuere Form von American Folk Songs, die auch schon eher politisch aufgeladen waren, oder?
Genau die, ja. Ja, ich habe die Songs, diese gecoverten Songs von Dylan und verschiedenen anderen, Pete Seeger und so, ja auch, bevor ich anfing, Kindersongs zu schreiben, mit einem Duo-Partner öffentlich gesungen. Das war damals ein Sänger einer im Ruhrgebiet recht bekannten sogenannten Beat-Band, die hießen ja damals so, nicht? Oder Rockband, würde man heute sagen. Und mit dem hatte ich Auftritte mit zwei Gitarren eben und dann haben wir diese Songs dann auch zweistimmig gesungen und dazu gehörten auch Lieder wie Blowing in the Wind von Bob Dylan. So Songs haben wir gecovert, bis wir dann auch mal auf die Idee gekommen sind, eigene Songs zu schreiben und die auch dann einzubauen.
Hast du da eine bevorzugte Version?
Also ich finde immer noch, die beste Version ist die von Bob Dylan selbst, die ganz alte, die Anfang der 60er Jahre entstanden ist, die er aufgenommen hat. Und das war aber nicht sein erstes Album, der hatte davor auch schon ein anderes Album veröffentlicht. Ich habe die Version von Bob Dylan damals in den späten 60ern, war es glaube ich, im Hörfunk gehört, BFN oder BFBS hießen diese Sender. Mhm. Und ich hörte ihn dann singen zur Gitarre und dachte, ja, das ist ein schöner Song, aber der Mann muss uralt sein. Die Stimme klang so wie die eines, ich sag mal, 75-Jährigen, für mich. Ja. Und ich wusste nicht, dass das ein ganz junger Mann ist. Ne? Ja,
sowas hat man im WDR noch nicht gehört damals, oder?
Nein, das gab es in der Art noch nicht. Und dann in meinem Bekanntenkreis war es dann so, dass wir uns die Alben von Bob Dylan auch gekauft haben. Mhm. Ich hatte einen Freund, der hatte alles von Bob Dylan. Mhm. Und ich habe dann auch einige Alben gekauft. Und die Gitarre so zu spielen wie Bob Dylan war ja nicht allzu schwierig. Mhm. Nicht? Und auch diese Mundharmonika-Einlagen, das konnte man sehr schnell lernen. Und das hat schon Spaß gemacht. Es gab damals diese Halterungen, diese Mundharmonika-Halterungen noch nicht im Handel zu kaufen, ja. In den USA vielleicht, aber in Deutschland nicht. Und da musste man sich sowas dann selber konstruieren und bauen. Und das ging aber ganz gut.
Und so, wenn man die erste LP von dir, Kinderwelt, hieß die? Nee, Kinderland?
Kinderwelt.
Ja. Da ist ja der Sound auch noch eher in diese Richtung, oder?
Ja, würde ich auch so einschätzen. Ja. Es waren ja so Lieder auf dem Album. Ich meine, eins wäre gewesen Drängelmann. Und in dem, das war, glaube ich, mein allererster Song, den ich damals geschrieben habe. Und Drängelmann, das ist eben dieser Typ, der sich überall vordrängelt. Mhm. Und da wird dann zum Schluss die Frage gestellt, schau dich mal im Spiegel an, bist du auch ein Drängelmann? Ja. Ja. Also das war mein erster Song damals. Also so im Stil der frühen Folksongs à la Dylan war das Album etwa arrangiert.
Dann hören wir mal kurz rein.
Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Dann kommen wir zur Bibel, denn du hast einen Song ausgewählt als zweites Lebenslied, der sich eigentlich auf dieses Buch Kohelet bezieht. Turn, Turn, Turn.
Ja.
Ich kenne das als Version von den Birds.
Ja.
Ist das auch die Version, die dich damals gecatcht hat? Oder?
Ja, ich habe die Version von den Birds damals gehört und ich kannte aber auch schon die Version von Pete Seeger, denn ich hatte auch eins seiner ersten Alben. Denn Pete Seeger hat ja den Song geschrieben, angelehnt eben an diese Bibeltexte. Mhm. Und für mich ist das wirklich einer der tollsten Songs, die je geschrieben wurden. Ne? Denn,
und du hast ihn auch mal übersetzt?
Ich habe ihn mal übersetzt, ja.
Als Kinderlied?
Nein, man kann es sicherlich Kindern, Grundschulkindern vorstellen. Aber ich glaube, es ist nicht besonders geeignet jetzt für Kita-Kinder schon. Mhm. Das ist doch etwas schwierig. Ne? Alles hat seine Zeit, heißt das dann auf Deutsch bei mir, solange die Erde sich dreht. Ne? Mhm. Alles hat seine Zeit für immer und ewig. So ungefähr ist dann dieser Refrain. Mhm. Ne? Und dann wird eben viel von dem aufgezählt, die Zeit zum und so weiter, wie Pete Seeger oder die Birds es auch gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch einer der meistgecoverten Songs. Ne? Also der kann, glaube ich, ganz gut mit Halleluja von Cohn mithalten. Und ich habe den
und
Song
mit Wenn der Elefant in die Disco geht.
Ja, da kann ich so ganz da mithalten. Und also Turn, Turn, Turn habe ich zum letzten Mal gehört. Pete Seeger hat kurz vor seinem Tod, er ist ja glaube ich so 94 geworden, das Lied nochmal gesungen. Und da gibt es auch einen Mitschnitt auf YouTube. Und er hat dann noch zig neue Strophen angehängt und mit brüchiger Stimme schon. Ich meine, ich würde wahrscheinlich genauso singen mit 94 oder ich würde wahrscheinlich gar nicht mehr singen können. Mhm. Gut, aber er hat es so toll gemacht und die Leute haben ihn wunderbar unterstützt, ne? und haben dann immer wieder mitgesungen. Und ich denke, wann hört der auf? Ne? Er sang mindestens 30 Strophen. Mhm. Und also die Fassung absolut erweitert. Nicht? Und dann mit seinem Banjo natürlich, die Begleitung.
Was hören wir denn jetzt? The Birds oder Pete Seeger?
Ja, von mir aus die Birds.
Alles klar. Dann haben wir ja etwas, was dann schon mehr Richtung Liedermacher und Songwriter geht. Ein Klassiker sozusagen der ganzen Liedermacher. Ich bin ja auch so mit Liedermachern groß geworden. So als Teenager habe ich die alle angehimmelt und habe mir die angehört. Und du hast jetzt also einen der Klassiker ausgewählt, nämlich Spiel nicht mit den Schmuddelkindern von Franz Josef Degenhardt.
Ja.
Und den hast du persönlich mit ihm gesungen?
Nein, ich habe den nie persönlich mit ihm gesungen. Ich habe ihn nur mal persönlich kennengelernt, nur bei einer Geburtstagsfeier damals in Dortmund. Und da hatte er ein Konzert und die Leute vom Pläne haben ihn begleitet und haben ihn dann mitgeschleppt zu einer Geburtstagsfeier. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und da habe ich mit ihm eigentlich über ganz andere Sachen, also über Songs gesprochen. Der war auch ziemlich platt nach seinem Konzert, wie man sich vorstellen kann. Und wir haben dann eigentlich meist über seine Lieblingsplatten aus dem Bereich Jazz gesprochen. Mhm. Er war ein großer Fan von Charlie Parker und Miles Davis und sowas. Und darüber haben wir dann mehr gesprochen. Also weniger übers Liederschreiben.
Und diese Art Songwriting, hat die dich dann beeinflusst, wenn du jetzt Spiel nicht mit den Schmuddelkindern ausgewählt hast? Was ist daran besonders?
Ja, das Lied fand ich ganz toll, denn es ist einfach zeitlos. Und ich bin ja auch als Kind aus einer doch bürgerlichen Beamtenfamilie aufgewachsen mit Schmuddelkindern, sag ich mal. Also die Kinder aus meinem Umfeld, damals zumindest in dem Bereich, in dem Wohnbereich, in dem meine Großeltern wohnten, gehörten eigentlich zur, ja, wie man immer gesagt hat, sozialen Unterschicht. Und man musste sich dann auch in solchen Kindergruppen natürlich durchsetzen und bewähren. Deshalb kenne ich sowas auch, nicht? Und ich fand das toll, wie Degenhardt das in dem Lied herausgearbeitet hat, wie eben diese Schmuddelkinder auch zusammengehalten haben. Und einer, der macht ja dann Karriere und kehrt dann wieder zurück zu den Schmuddelkindern. Und naja, wie das Lied ausgeht, das beschreibt Degenhardt dann so: hat er dann ein Kind betört und in einen Stall gezerrt. Mhm. Und dann kommt seine Leiche, fand man, die im Rattenteich rumschwamm. Mhm. Und drumherum die Schmuddelkinder bliesen auf dem Kamm. Mhm. So eine Moritat, sag ich mal. Mhm. Aber ich habe nie versucht, so wie Degenhardt, Gitarre zu spielen oder auch Lieder zu singen. Denn Degenhardt hatte diese typische Art, seine Lieder zu vertonen, wie der Georges Brassens, der Franzose. Mhm. Ja, und die Lieder von Brassens wie Gorilla und die waren ja damals auch schon in Deutschland bekannt. Und Degenhardt spielte seine Gitarre auch so mit diesem typischen Chanson-Brassens-Rhythmus. Und das fand ich auch ganz interessant. Ich habe ihn auch live einige Male erlebt, wie er dann auch mit einem zweiten Gitarristen und einem Mundharmonikaspieler auftrat. Und das war schon eine beeindruckende Persönlichkeit.
Lucia, erinnerst du dich, wer sich von unseren KollegInnen noch auf Georges Brassens berufen hat?
Nein.
Ein Tipp, jemand, der auch so um die 75 ist.
Na, dann kann es ja nur Rolf gewesen sein.
Nee, gib noch einen.
Robert?
Richtig. Ah. Robert ist großer Georges Brassens-Fan.
Tatsächlich, ah ja.
Und wir hören jetzt aber mal Degenhardt.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor und in die Kaninchenstelle.
Ja, dann kommen wir nach Dresden in die Semperoper. Und der nächste Song, den du ausgewählt hast, ist von unserem geschätzten Kollegen Gerhard Schöne, Wellensittich und Spatzen. Was hat der Song für dich zu bedeuten?
Ja, den Gerd Schöne habe ich erstmals gehört, als ich mit einem damaligen, ich würde mal sagen, Briefpartner aus der noch existierenden DDR Schallplatten und Bücher getauscht habe. Den habe ich kennengelernt, weil einmal ein DDR-Sender ein Album von mir vorgestellt hat. Warum, kann ich heute nicht erklären. Das kann mit Plänen zusammenhängen, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall stellten die das Bärenorchester vor. Und daraufhin hatte dann ein Student, der in Burg Liebenau, also ganz in der Nähe, also Merseburg und so in der Ecke wohnte, mir geschrieben, ob ich ihm denn nicht Kinderschallplatten schicken könnte. Und er hätte das im Rundfunk gehört und er macht nebenbei, neben seinem Studium, auch noch einen DJ und er hat auch Kinderveranstaltungen. Und so kam es zu einem Austausch und später bin ich dann auch über ihn, von ihm eingeladen, dreimal in der DDR gewesen und habe also noch die DDR damals kennengelernt und auch die Region, in der ich jetzt wohne. Mhm. Und ja, so kam dieser Austausch zustande und eine dieser Schallplatten war auch die von Gerd Schöne auf, der dieses Lied zu hören mhm. war. Unter anderem auch Jule wäscht sich nie mhm. und solche Songs. Und so bin ich auf Gerd Schöne gekommen. Den sollte ich dann in Dortmund...
Wobei Wellen Sittich und Spatzen ist ja schon eher kein Kinderlied, oder?
Also das Lied, als mein gelber Wellen Sittich aus dem ja. Fenster flog, würde ich schon als Kinderlied einstufen.
Aber das ist ja so eine Metapher. Ist ja. das schon so Kinderniveau? Also, der Wellen Sittich, der so dann, bunt und was Besonderes ist. Und dann von
also
den Spatzen.
Toni hat irgendwie. Genickt.
Toni hat genickt?
Ja. Ist wohl auch ein Kinderlied.
Okay.
Ja, und so kam ich dann zu Liedern von Gerd Schöne und ich fand die wirklich gut und sollte den dann auch in Dortmund kennenlernen. Denn Gerd Schöne hatte die Möglichkeit, ich glaube, 5-mal im Jahr auch nach Westen zu reisen, in die Bundesrepublik. Und so habe ich den in Dortmund dann mal kennengelernt, da hatte er ein Konzert. Und ich sollte ihn dann wieder treffen, als die Ravensburger damals kurz nach der Wende die Erzieherinnen im Osten in verschiedenen Städten beglücken wollten mit Ravensburger Spielen, Büchern und so wurde dann eine Tour inszeniert. Ich glaube, Rolf Zukowski hat auch mitgemacht damals, der war auch dabei und ich wurde dann eingeladen von den Ravensburgern, die dann auch einen Begleiter stellten, zu Konzerten im Schweriner Schloss in Güstrow. Und das Tollste war natürlich das Konzert in der Semperoper. Mhm. Und es waren Erzieherinnen eingeladen und die Ravensburger haben dann auch den Erzieherinnen die Möglichkeit gegeben, mit ihren Kindern aus der Kindergruppe auch etwas vorzuführen. Und Gerd Schöne und ich, wir traten dann da auf. Und ich weiß noch, dann war der damalige Ministerpräsident Biedenkopf dabei. Und Biedenkopfs Frau war dann die Schirmherrin, die kam dann auf die Bühne und begrüßte alle. Und dann haben Gerd Schöne und ich dann einige Lieder gesungen. Und ich weiß noch, das war eine tolle Sache. So stehst du mit deiner Gitarre da in dieser Semperoper, in diesem wunderbaren Haus. Das war schon ein tolles Erlebnis. Und wie gesagt, da habe ich mit Gerd Schöne dann zwar nicht gemeinsam Lieder gesungen, aber wir haben unsere Lieder vorgestellt.
Dann hören wir mal selber Wellen Sittich und Spatzen.
Als mein gelber Wellen Sittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und das passen Spatzenhirne nicht hinein. Auf dem Weihnachtsmarkt läuft einer, nachdem sich die Leute umdrehen. Etwas Grünes hat er sich ins Haar geschmiert. Er trägt eine Glitzerhose und am linken Ohr Geschmeide. Etwas Wangenrouge, der Hals ist tätowiert.
Wann war dieses Konzert in der Semperoper? Kannst du das noch?
Das muss kurz nach der Wende gewesen sein. Also ich schätze mal, das war wohl noch im Jahr 1990.
Okay, denn jetzt kommen wir in der Jetztzeit an, also das kann nicht viel älter als ein paar Monate sein. Das letzte Lebenslied, was du genannt hast, heißt Hey, Hey, Rise Up. Und das hat Pink Floyd gespielt zusammen mit Uiuiui.
Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche.
Genau.
Klivniuk würde
Andrei,
ich aussprechen.
Andrei Klivniuk.
Diejenigen, die jetzt besser mit der ukrainischen Sprache klarkommen, ich hoffe, die sehen mir das nach, wenn ich ihn nicht ganz richtig ausgesprochen habe. Ist ja der Kopf einer Rockformation aus der Ukraine und er hat dieses alte ukrainische Lied ja gesungen und Die Pink Floyd Band hat seinen Gesang in ihr Musikstück dann eingebaut. Mhm. Also David Gilmour. Roger Waters war natürlich nicht dabei, als bekennender Putin-Fan. Ich war ja nun nicht dabei. Das Lied hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und es hat Gott sei Dank auch, ich glaube, ungefähr 10 Millionen Streams gehabt bei YouTube und der Erlös wurde gespendet. Da ist, glaube ich, fast eine halbe Million zusammengekommen für humanitäre Hilfe in der Ukraine. Das hat David Gilmour damals veranlasst.
Mhm. Hören wir auch nochmal ein Stück. Und jetzt kommen wir zum bei unseren Gästen beliebtesten Teil.
Nee, eigentlich sind die Lebenslieder der beliebteste Teil. Ja, jetzt kommen wir zum kreativen Teil.
Und da wirst du, Klaus, jetzt aus dem Beutel, den Toni dir reicht, 4 verschiedenfarbige Zettel ziehen. Dafür musst du auch reingucken. Auf jedem Zettel steht ein Begriff. Und aus diesen 4 Begriffen wird dann ein Lied hier in Echtzeit vor laufenden Mikrofonen, wollte ich jetzt sagen,
schon
vor laufenden Aufnahmegeräten gesungen. Ach so, die müssen alle verschiedene Farben haben.
Ja, klar, du musst jetzt gucken.
Jetzt habe ich grün.
Das irritiert ein bisschen mit dem Beutel, und dass man reingucken darf. Gell?
Jetzt habe ich rot und dann haben wir noch gelb. Ne? Weiß gibt es auch noch. Aber dann ja gut, dann nehme ich die 4 jetzt.
Und was hast du gefunden, Klaus?
Ich habe gefunden Auto.
Auto?
Ja. Ziege.
Ziege.
Robbe.
Robbe.
Oh, 2 Tiere, da habe ich einen Fehler.
Und Fenchel.
Fenchel, was für schöne Begriffe. Wir haben also jetzt die 4 Begriffe Auto, Ziege, Robbe und Fenchel. Und Klaus W. Hoffmann greift jetzt zu seiner Ukulele und wird jetzt aus diesen 4 Begriffen vor unseren Ohren einen Song entstehen lassen. Er hat sich die Zettel auf den Boden gelegt.
Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit dafür.
Um sie im Blick zu haben. Und hat die Ukulele bereits in der Hand, um da einen Song, das sieht nach C-Dur aus, was da gerade losgeht?
Also ich mache es mir jetzt sehr einfach. Das funktioniert jetzt so. Die Wörter stehen schon am Anfang des Songs. Fenchel, Robbe, Ziege, Auto passen nicht als Reimwörter in mein Lied. All diese Wörter reimen sich nicht auf Eid. Nein, 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 sie passen in mein Lied nicht rein. Sie passen nicht als Reimwörter in mein Lied.
Schön.
Sehr
na,
ich
wollte mir jetzt ersparen, dann wirklich hin und her zu versuchen. Ich denke, so bin ich auf diese Idee gekommen. Und
das ist eine gute Idee.
Prima.
Dankeschön.
Vielen Dank. Und wir kommen zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
Genau, Matthias, fängst
ja?
du an?
Ich fange an, Lucia. Die erste Frage, Klaus, die hast du vorhin schon eigentlich beantwortet, nämlich das ist die Frage nach deinem ersten selbstgeschriebenen Kinderlied.
Ja. Drängelmann.
Ja. Ist das auch zugänglich im Streaming?
Das ist schwer zu sagen. Also Ich glaube nicht. Also das Album gibt es natürlich schon lange nicht mehr im Handel. Ja, ich habe es irgendwann mal digitalisiert.
Dann werden wir es auch irgendwo finden.
Ja.
Oder nachfragen, oder?
Wir können auch ein anderes Lied nehmen.
Nee, also, das war das allererste.
Das allererste soll es ja sein. Entstanden ja mehrere fast gleichzeitig. Ne? Zum Beispiel auch, ich wohne in einem Neubauhaus und so. Mhm. Und das waren so mit die ersten Lieder.
Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober, vom 27. bis 29. Oktober diesen Jahres?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, eingeladen zu werden, obwohl ich ja nicht zum Netzwerk gehöre. Aber ich fühle mich schon sehr verbunden den Künstlern des Netzwerkes. Und als Wolfgang Hering mich seinerzeit ansprach, ob ich nicht Lust hätte, dort teilzunehmen und mit ihm gemeinsam einen Texter-Workshop zu machen. Ob der nun zustande kommt, weiß ich nicht. Zumindest ist ja eine Podiumsdiskussion darüber geplant. Und ich habe mich sehr gefreut, die Einladung zu bekommen. Und ich nehme auch teil, natürlich.
Da freuen sich sicher einige, dich dann zu treffen.
Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich brauche das Geld eigentlich nicht, um irgendwelche Schulden abzutragen, aber wahrscheinlich würde ich das in Instrumente investieren oder auch in ein Tonstudio. Ja, im Ernst.
Aber das wäre dann schon ein gutes Tonstudio. Da kannst du dann mit Toni mithalten.
Ich denke auch, ja.
Toni nickt. Wir sind ja zu Gast bei Toni Geiling in seinem Studio. Das soll hier nicht unerwähnt bleiben.
Aber wirklich nicht. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne ein Lied schreiben?
Also da fällt mir jetzt spontan kein Thema ein, aber ich...
Du würdest so mit Erwin Grosche sagen, du bist schon durch.
Nein, würde ich nicht sagen, aber ich habe vernachlässigt, mehr Lieder zu einem Thema zu schreiben, das Kinder anregt, wirklich zu lernen. Ja, Spaß an Mathe, Spaß an Deutsch und an all diesen Fächern, die die meisten nicht mögen, zu entwickeln. Ich habe es probiert in dem Lied »Wir sind die starken Kinder« und zu diesem Thema würde ich mehr machen wollen.
Wir haben schon ein paar Mal das Thema gestreift, jetzt vielleicht nochmal eine kompakte Antwort. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
Ja, als Außenstehender sehe ich eigentlich das Netzwerk Kinderlied so, dass ihr wirklich eine tolle Arbeit leistet, dass ihr euch wunderbar auch gegenseitig unterstützt und dass ihr, ich glaube, auch gemeinsame Alben herausgebracht habt und auch gemeinsame Konzerte durchführt. Sowas wünsche ich mir natürlich auch von den Organisationen, in denen ich bin jetzt mehr als Schriftsteller, das ist der VS und das ist natürlich auch der PEN, aber da seid ihr, glaube ich, vorbildlich mit eurer Arbeit. Also muss ich wirklich lobend erwähnen, ich habe das ja immer ein bisschen verfolgt und vielleicht werde ich ja nochmal Ehrenmitglied bei euch oder so.
Wir haben jetzt alle gegrinst, als du das gesagt hast. Also Dankeschön dafür. Das freut uns. Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Welcher Sparte?
Genre.
Ah ja. Also ich bleibe immer noch bei Folk Rock, sage ich mal. Und versuche aber neue Wege zu gehen. Zum Beispiel versuche ich jetzt einige Songs zu schreiben und habe mit elektronischen Instrumenten wie Synthesizern und auch einigen akustischen versucht, auch Sounds so aus der EDM-Musik umzusetzen. Besonders gefallen mir eigentlich Sachen, die kann ich natürlich auch mit einem Drumcomputer und so entwickeln. Besonders gefallen mir dann auch Sounds, weniger jetzt Rap als Deep House, melodischer Deep House oder so. Das ist ja auch eine Richtung und die interessiert mich und ich werde wahrscheinlich einige Songs so instrumentieren.
Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Klaus W. Hoffmann zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten?
Ja, ich würde ihm raten, was Konzerte und was Tonstudioaufnahmen neuer Produktionen angeht. Mit 20 habe ich noch keine gemacht. Aber ich würde ihm raten, wenn du sowas vorhast, dann versuche immer mit Bandmusikern zusammenzuarbeiten und nicht so sehr als Einzelkünstler, wie ich es zeitweise gemacht habe. Ich habe natürlich mit Bands zusammengearbeitet. Ich hatte auch mal einen Keyboarder bei Konzerten dabei, auch andere Musiker. Wir haben auch mal Musiktheater gemacht. Aber rückblickend würde ich dem 20-jährigen Klaus W. Hoffmann raten, doch mit einer Band zusammenzuarbeiten, die auch möglichst lange zusammenbleibt.
Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Ja, das ist natürlich einmal die Sprache, der Umgang mit Sprache und mit lyrischen Formen. Und wenn ich schreibe, schreibe ich ja meist zunächst den Text und habe aber eigentlich dann einen Textrhythmus schon, dem dann eine Melodie folgt, die sich im Grunde schon aus diesem Textrhythmus entwickelt, zwangsläufig, die ich dann allerdings verfeinere. Und ich gehe also auch mit Texten so um, dass mir natürlich Texte einfallen und dann beginnt aber am Schreibtisch zu Hause die Feinarbeit. Also ich mache mir das wirklich sehr schwer, mit Texten immer wieder umzustellen, mit Texten umzugehen, immer wieder umzustellen und auch dann musikalische Teile immer wieder leicht zu verändern, obwohl so eine grobe Melodie und so ein grober Text immer da sind. Aber dann beginnt für mich erst die Arbeit, dass ich dann wirklich mindestens eine Woche dann nochmal daran sitze und immer wieder umstelle. Und dann habe ich das fertig und dann will ich die Aufnahme machen und schon wieder fällt mir irgendwas auf und dann ändere ich wieder was ab. Ich kann das nur allen empfehlen, nicht etwas zu schreiben und dann zu sagen, so jetzt ist es fertig, sondern es ist ein Prozess, der sich immer weiterentwickeln sollte. Man findet immer bessere, ja, ich sag mal, Reimwörter oder man findet immer bessere Formulierungen noch oder stellt immer wieder was um. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also ich bin nie zufrieden mit meinen Texten und mit meinen Melodien und ändere dann immer wieder ab.
Man sollte auch immer bereit sein dazu, genau, das finde ich auch.
Bereit, ja. Aber ich finde es manchmal richtig schwer, was zu verändern, weil diese Grundidee sich dann so in mein Hirn gebrannt hat, dass ich fast nicht davon abweichen kann. Also ich bin ja eher die, die dann gleich ein Video dazu macht. Und in den Videos kann sich das dann auch nochmal leicht verändern, aber ich lande meistens bei der Grundstruktur immer wieder. Also ich finde, das ist eine wirkliche Herausforderung, aber das hast du ja auch gesagt.
Das Bessere ist immer der Feind des Guten.
Ja. Genau.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, und denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Bob Dylan, die Byrds, Franz Josef Degenhardt, Gerhard Schöne, Pink Floyd. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Deshalb bittet Johnny Cash dich, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Oh.
Einer meiner liebsten Songs ist eigentlich Pingi Pongo, ein Lied von einem kleinen Pinguin, der wasserscheu ist. Und dieses Lied habe ich auf einem Album bei Hörneumusik veröffentlicht. Und dieser kleine Pinguin, der wird dann ausgelacht von den anderen. Der ist nicht von der Mutter großgezogen worden, sondern er ist von einer Tierpflegerin aufgezogen worden und möchte nicht schwimmen, möchte nicht tauchen in dem Becken im Zoo. Und er hat aber andere Fähigkeiten. Die Pinguine werden manchmal in den Wintermonaten rausgelassen. Das gibt's in manchen Zoos. Und dann laufen die über die Wege. Und da ist natürlich Pinky Ponga der schnellste. Mhm. Den holt keiner ein. Und das ist insofern eins meiner liebsten Lieder, weil es zeigt, jeder hat irgendwelche Fähigkeiten. Ja, und der ist nun mal ein schneller Watschler oder Läufer. Das würde ich dann wahrscheinlich sehen.
Wenn Pinguinkinder schwimmen gehen, dann sieht man immer einen am Beckenrand stehen. Pingi Pongo, jeder lacht über ihn. Pingi Pongo will nicht schwimmen, ist ein wasserscheuer Pinguin.
Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder? Kann man davon leben? Was antwortest du?
Ja, ich habe es ja geschafft, über viele Jahre ohne Nebenberuf seit 1981 davon zu leben. Das wird immer schwieriger, finde ich, heute in der heutigen Zeit. Wir haben damals das Glück gehabt, dass durch verschiedene Plattenfirmen und durch große Verlage, also ich hatte das Glück, bei Ravensburger zu veröffentlichen, und da sind dann irgendwann auch gute Auflagen entstanden, also gute Umsätze zu erzielen gewesen, auch bei anderen großen Verlagen und bei irgendwelchen Schallplattenlabels. Also ich weiß noch, Pläne hat allein, das wäre heute undenkbar für so ein Independent-Label von Fahles Produktionen und meinen so ungefähr 1 Million Verkauf. Mhm. Und das wäre undenkbar heute. Wir haben damals das Glück gehabt, dass wir wirklich eine Hörerschaft gefunden haben, die was anderes suchten als Benjamin Blümchen oder irgendwelche Schlager und auch Frederik Fahle, nicht? Und das wird immer schwieriger. Also wenn ich heute dann einen Rat geben sollte, dann fällt mir das wirklich schwer. Und ich würde sagen, man muss sich natürlich den Gegebenheiten anpassen. Man muss versuchen, auf den Streaming-Plattformen etwas zu veröffentlichen. Und man sollte wirklich seine individuellen Fähigkeiten so fördern, dass man auch sagt, ich finde da eine Nische, ich mache alles etwas anders als andere. Ja, ich versuche einen eigenen Stil zu finden. Also das kann man dann nur empfehlen. Und toll ist es ja auch, gerade im Netzwerk, in eurem Netzwerk, dass ihr euch gegenseitig so gut unterstützt. Das braucht man, denke ich, auch. Und muss dann aber trotzdem sehen, dass man selbst auch entsprechende Einkünfte hat. Das wird immer schwieriger und wir hatten es damals leichter, das muss ich schon sagen.
Ja, damit sind wir schon am Ende des Fragebogens.
Und am Ende des Podcasts angekommen.
Vielen Dank, lieber Klaus, dass du dich auf den Weg gemacht hast und dich unseren Fragen gestellt hast.
Ich bedanke mich auch, es hat mir große Freude gemacht.
Schön, dass du da warst, und ich bin mir sicher, wir sehen uns dann beim Kinderliederkongress im Oktober.
Ich freue mich auch darauf.
Die Songs, die Lebenslieder von Klaus und natürlich auch seine Songs, über die wir gesprochen haben, könnt ihr in aller Ausführlichkeit wieder auf der begleitenden Playlist hören, die zu jeder Podcast-Folge erscheint.
Schreibt uns gerne eine Nachricht über Instagram, Facebook, E-Mail, Brieftaube, Flughund, was auch immer.
Wenn ihr in der Nähe seid, im März, vom 7. bis 9. März sind wir auf der Didakta in Stuttgart, wo wir morgens von 10 bis 11 einen Live-Podcast machen werden. Also 3 Folgen werden dort live aufgenommen. Also wenn ihr in der Nähe seid, dann schaut doch vorbei. Dann könnt ihr mal live erleben, wie Lucia sich zurücklehnt und ihren Kaffee trinkt, während sie mit den Gästen spricht.
Oder der Matthias mit seinen Daumen hin und her kreist. Also wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und uns zuschaut, zuhört bei unseren Live-Podcast-Folgen auf der Didakta.
Wir haben ja Toni schon gedankt für die Aufnahmen. Wir danken auch nochmal dem Netzwerk für die Unterstützung, diese Unterstützung macht den Podcast überhaupt erst möglich.
Stimmt.
Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch das Tschüss anzubieten.
Tschüss.
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 Kann man davon leben?
oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.